Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wofür Gelb alles stehen kann, haben wir gerade gehört. Bei vielen Menschen dürfte eine der ersten Assoziationen sein, Gelb ist die Farbe des Neides. Ein Gefühl so unangenehm, dass wir es am liebsten bei anderen sehen, nur nicht bei uns selbst. Dafür steht auch der schöne Begriff Neiddebatte. Da geht es ja auch immer um die anderen, die den Erfolgreichen nichts gönnen. Wir wollen uns dem Neid jetzt im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Jana Graul nähern, denn die hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Neid, Kunst, Moral und Kreativität in der frühen Neuzeit. Jetzt ist sie mir aus Rom zugeschaltet. Guten Tag, Frau Graul.
Einen schönen guten Tag.
Sie sind Kunsthistorikerin und haben sich mit dem Neid vor 500 Jahren beschäftigt. Das klingt sehr speziell. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja, also was mich daran interessiert hatte, war, dass in der Zeit eben ab dem späten 15. Jahrhundert sich zeigt, dass Neid und das Kunstschaffen eine enge Verbindung eingehen. Und ich habe mich eben gefragt, warum das so ist. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass eben Künstler in dieser Zeit sehr häufig in sich selbst in Verbindung mit dem Neid darstellen. Und dass in den Künstlerbiografien ab Giorgio Vasari der Neid eine wichtige Rolle spielt.
Das heißt, wie sieht das aus? Also wie stellen die Künstler dieses Thema in ihren Bildern, Skulpturen und so weiter dar?
Also es hat extrem unterschiedliche Facetten. Das können allegorische Darstellungen sein, wo der Künstler sich selbst darstellt, wie er vom Neid begleitet und bedroht wird. Oder beispielsweise, wie der Neid ihn eben als Schatten begleitet.
Und wie kommt das, dass diese Verbindung von Neid und Künstlern in dieser Zeit so eng ist? Also gibt es da einen historischen Hintergrund? Hat das tatsächlich so eine Rolle gespielt im Leben der Künstler?
Genau, davon ging man eben auch erstmal aus. Und ich fand das aber so ein bisschen erklärungsbedürftig oder beziehungsweise überzeugte mich das nicht ganz. Die Tatsache, dass so häufig also adressiert wurde in den Bildern und auch in den Texten, erschien mir nicht unbedingt der Grund dafür zu sein oder überzeugend zu sein, dass es auch mit der sozialen Wirklichkeit zusammenhängt. Und genau diese Frage wollte ich klären, das wollte ich besser verstehen. Und es gibt eben in der Zeit ein Werteideal, das würden wir ins Deutsche mit Tugend übersetzen. Das heißt Virtus, also hat viel mehr Facetten, zum Beispiel eben auch sowas wie Schöpferkraft. Und dieses Werteideal, das stand eben schon in der Antike. Und das sind Diskurse, die dann wieder aufgegriffen werden in der Zeit, ganz eng in Verbindung mit dem Neid. Die beiden gehen eben eine Verbindung ein, wenn man so will, Neid und Tugend. Der Neid gilt als Schatten der Tugend. Und derjenige, der tugendhaft sein möchte oder als solcher anerkannt werden möchte, der bedarf dann auch quasi eines Neiders, um als solcher eben erkannt zu werden.
Und Sie erwähnten auch gerade die Schöpferkraft. Also ist es dann so zu verstehen, dass diese eigentlich negative Eigenschaft Neid dann in was Positives umgewandelt wird, indem man es in Kunst umsetzt? Also mach was
genau.
Gutes draus, das kennen wir ja heute
unbedingt
auch.
Und das fand ich auch am spannendsten eigentlich an dem ganzen Thema, dass genau diese Idee im 15. Jahrhundert wird die dann stark gemacht, dass eben moralisch anstößige Themen eben, sagen wir, aufgewertet werden können oder umgewandelt werden können, eben in etwas Produktives. Genau das ist der Fall.
Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Ansatz. Und wenn man jetzt mal den Sprung macht in die Gegenwart und sich anschaut, wie wir heute mit Neid umgehen. Viel Neid gibt es heute ja auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken, wo wir uns ja selbst immer gerne ins rechte Licht setzen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, aber auch, das scheint mir ein Stilmittel unserer Zeit zu sein. Würden Sie sagen, dass wir in Zeiten leben, in denen Neid eine große Rolle spielt?
Es ist belegt, dass es sich um eine anthropologische Konstante handelt. Aber eben, was wir unter Neid verstehen, ist auch nicht dasselbe, was vor 2000 Jahren unter dem Begriff verstanden wurde. Das ändert sich einfach, was man auch als Neid bezeichnet. Und die Erkenntnis, sagen wir mal, der Emotionsforschung der letzten 20 Jahre ist vor allen Dingen die Tatsache, dass eine Emotion häufig thematisiert wird oder gar nicht, nicht unbedingt aussagekräftig darüber ist, wie sehr präsent sie ist. Also es gab Forschungen zum Beispiel über die Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo der Neid überhaupt nicht adressiert wurde, als Begriff kaum vorkam, die gezeigt haben, dass im Gegenteil das gerade ein Verschweigen sozusagen einer sehr verbreiteten Emotion ist, also gewesen ist in dem Fall.
Was würden Sie denn sagen? Also Sie haben gesagt vorhin, der Neidbegriff hat sich verändert im Laufe der Zeit. Man versteht immer etwas anderes unter Neid. Wenn Sie jetzt mal die Zeit, die Sie erforscht haben, also die frühe Neuzeit, den Neidbegriff da mit unserem Neidbegriff heute vergleichen, was würden Sie sagen, wie hat er sich verändert?
Der Begriff in der Zeit, auch in der Zeit selbst, ändert sich kontinuierlich. So war es beispielsweise in der früheren Zeit im 15. Jahrhundert so, dass er stark überlagert war mit Ideen wie Habgier beispielsweise und Geiz. Und im 16. Jahrhundert, da gibt es eben dann konkrete Definitionsversuche. Und da spielen eben Gedanken rein oder lassen sich Gedanken greifen wie der Neid. Allein das ist Neid, wenn man jemandem etwas missgönnt, was man selber für sich gar nicht braucht. Wenn man das für sich selbst braucht, dann ist es schon wieder sowas wie Selbstliebe. Und eine Kontinuität, die sich feststellen lässt, ist sicherlich diese Verbindung von Forderungen eben nach sozialer Gleichheit oder Gerechtigkeit. Die findet sich letztlich schon in der antiken politischen Theorie und Philosophie immer in Verbindung mit diesem Neidbegriff. Auch wenn diese Begriffe, wie gesagt, teilweise wirklich viele, viele andere Dinge abdecken, wie Hass oder Geiz oder Habgier. Das ist ein sehr breites Feld sozusagen. Und trotzdem gibt es Kontinuitäten, die wir heute auch greifen können, eben beispielsweise die Debatte nach sozialer Gerechtigkeit, nach Gleichheit. Nur, dass es auch damals, wie vielleicht auch heute, schon jeweils zwei Seiten einer Medaille gab, zwei Facetten gab. Eben einmal die Seite, die behauptet, Gleichheit führt zu Neid oder Ähnlichkeit führt zu Neid, und die andere, die das Gegenteil behauptet.
Und würden Sie sagen, es gibt was, was wir heute aus dem Umgang mit Neid in der frühen Neuzeit unter Künstlern, was wir heute daraus lernen können?
Aus der Geschichte lernen ist immer schwierig, aber ich denke, ein Element, was mir sehr sympathisch ist in der Zeit, ist eben diese Idee, den Neid produktiv zu machen. Also sich einmal seiner eigenen Grenzen und Schattenseiten eben bewusst zu sein und sich klar darüber zu sein, dass man letztendlich gar nicht so anders ist als die anderen und genauso Abgründe hat. Und auf der anderen Seite ist genau ein Element, was ich ganz vergessen habe, ist der Humor, es mit Humor zu nehmen und zu versuchen, eben entweder es scherzhaft produktiv zu machen oder eben auch insgesamt produktiv zu machen, den Neid, anstatt die destruktive, die zerstörerische Seite zu bedienen.
Neid hat also auch positive Seiten, sagt die Kunsthistorikerin Jana Graul, Expertin für den Neid unter Renaissance-Künstlern. Fast 500 Seiten hat sie dem Thema gewidmet. Neid, Kunst, Moral und Kreativität in der frühen Neuzeit heißt ihr Buch. Vielen Dank, Frau Graul.
Vielen Dank für Ihr Interesse.